Jetzt.
Ja, okay. Wir wollen uns heute einen Wert anschauen, der in der Bibel oder im Reich Gottes vor allem sehr, ein sehr, sehr starkes Gewicht hat. Und das ist der Wert des Dienens. Wir sind, genau, ne, das ist das, jetzt auch das Thema dieser Predigt. Letzte Woche haben wir einen starken Satz gehört, wo Nathalie ein Zitat des Papstes genommen hat, wo sie gesagt hat, Mission ist Leidenschaft für Jesus, hat der Papst mal gesagt. Und Nathalie hat das dann noch mal ein bisschen konkreter gesagt. Und sie hat gesagt, authentische Mission entsteht aus einer authentischen Leidenschaft für Jesus. Letzten Endes, wenn wir authentisch in dieser Leidenschaft für Jesus sind, authentisch da drin unterwegs sind, dann wird daraus auch eine authentische Mission kommen. Dann ist es nicht so, ich weiß nicht, was ich sagen soll und so weiter, sondern dann sprudelt es aus uns heraus. Das ist das, worum es geht. Und ich möchte sagen, dass Mission eine Form des Dienens ist. Und das Dienen generell, ob das jetzt ist, wenn du im Gespräch mit jemandem bist oder ob du die Toiletten putzt, jetzt mal so von der ganzen Spannweite her, die es am Dienen gibt, oder ob du ein Fenster einbaust oder ob du predigst oder ob du Musik machst oder ob was auch immer, ob du Kaffeedienst hast oder. Dienen zeigt eigentlich generell eine Leidenschaft für Jesus. Wenn wir es für ihn tun, wenn wir es aus vollem Herzen für ihn tun, dann ist das Dienen daraus, entspringt daraus. Wir stehen immer in der Gefahr, als Christen und als Menschen, glaube ich, auch generell, in der Gefahr, von einem Geber zu einem Konsumenten zu werden. Von einem, der etwas gibt, mehr zu dem zu werden, der nur empfängt. Und wir brauchen beides in unserem Leben. Wir müssen unterwegs sein und geben, aber wir müssen genauso empfangen. Und wenn wir alle Christen das beherzigen, dass wir Geber sind, dass wir Leute sind, die uns investieren, die den Nächsten sehen und sowas, dann wird keiner zu kurz kommen, wenn jeder diese Haltung hat, weil dann wird jeder geben und empfangen. So, aber das ist so eine Gefahr, in der wir stehen, dass wir zum Konsumenten werden. Wenn wir uns anschauen, was wir unter einem Diener verstehen, dann denken wir vielleicht denken wir als erstes so an Dinner for One oder so, ne? Mit diesem doch sehr, sehr treuen Diener, der jedes Jahr aufs Neue, nicht weiß, dass er ins neue Jahr gefeiert hat, sozusagen. Also es ist schon eine ziemlich witzige Geschichte, kennen wir auch so. Aber so daran denken wir dann. So jemand, der das Essen serviert, der so eine schöne silberne Palette vor sich herträgt, so mit einem schönen, wie nennt man das? Livree nennt man das, glaube ich, genau. Und so weißen Handschuhen und so. Ne? Und dann läuft er so. Daran denken wir vielleicht meistens so. Ne? Das Dienen ist sehr oft so, Diener sind sehr oft so im Adel vertreten, dann stehen sie so Spalier und so und warten, dass der König kommt und so. Daran denken wir oftmals so, ne, wenn wir an Diener denken. Und letzten Endes, so diese Ehrerbietung ihrem Herrn gegenüber, das ist doch auch das, was wir machen. Nämlich, wenn wir Diener Gottes sind, wir geben unserem König alle Ehre, wir wollen ihm dienen, wir wollen, dass er zufrieden ist, wir wollen, dass er mit uns zufrieden ist. Das ist also das, was wir sehen. Wir wollen, dass das, was wir an unserem König erkannt haben, wollen wir, dass die ganze Welt erfahren soll, wie toll er ist. So, und wir dienen diesem König. Nun haben wir manchmal nicht immer die Lust, den Mut oder die Sicht, den Willen des Herrn zu machen. So, ne? So wie ein Diener eigentlich das machen muss, was ihm sein Herr sagt, so ist es genauso bei uns. Dass wir uns in Bewegung setzen, wenn er uns um etwas bittet. In Römer 12, Vers 11, das ist so der erste Vers, den ich sagen möchte, da steht Folgendes: Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Das steht da. Okay, dieser Vers ist eine Ermutigung von Paulus an die Gemeinde in Rom. Ja? Es klingt ja ziemlich fordernd im ersten Moment. Ja? Es klingt so, seid nicht träge, so, ne? Wehe, du bist müde mal oder sowas. Ne? Aber das bedeutet das nicht. So, ne? Wir wissen, okay, wir müssen uns zurückziehen und Kraft tanken und so weiter. Sehen wir bei Jesus, sehen wir immer wieder in der Bibel. Also das ist nicht damit gemeint, dass wir uns jetzt über das Maximum hinaus auspowern sollen. Davon hat niemand etwas. ob das nun du bist oder den du dienen willst, hat niemand was davon, wenn du einfach kraftlos bist, weil du zu viel gegeben hast. Erst sollen sie nicht nachlassen in ihrem Elan in Rom, in ihrem Eifer, das Reich Gottes im römischen Reich zu bauen, also ein Reich im Reich sozusagen zu bauen, ermutigt er sie. Und darüber haben wir ja auch letzte Woche gehört, weil da ist so der Begriff Leidenschaft natürlich nicht weit weg, ne? Wenn du nicht müde werden sollst, darin das zu tun, was der Herr von dir will. Da ist Leidenschaft drin, dient dem Herrn. Das ist keine Aufzählung, die in einer Reihenfolge passiert, die Paulus hier sagt. Er sagt nicht, okay, erstens seid nicht träge, zweitens seid brennend und drittens dient dem Herrn. Darum geht es nicht, sondern es spielt alles mit in sich hinein. Aber letzten Endes sagt Paulus nichts anderes, und da übersetze ich das mal in sehr modernes Deutsch: Beweg dein Hintern. Ja? Beweg dein Hintern. Mach etwas für deinen Gott. Mach etwas. Und baue Reich Gottes. Okay, ne, das ist, ja, hat schönere Worte dafür genommen. So. Aber letzten Endes ist es das, was da durchkommt. Wenn wir dienen, dann tun wir das, weil wir Gott ehren wollen. Weil wir sagen, okay, Gott, du bist derjenige. Wir haben in dem Moment unserer Bekehrung, wo wir Ja zu ihm gesagt haben, haben wir ihm die Erlaubnis gegeben, in unser Leben hineinzusprechen und haben sozusagen Kontrolle von uns abgegeben und gesagt, nimm du es. So, ne? Und was du sagst, was ich tun soll, das will ich tun. In dem Moment haben wir das getan. So, wir machen es nicht immer, aber wir sind danach bestrebt, so das zu tun. Und das Geniale hier daran ist, dass diese Ehre, die wir Gott damit geben, dass wir ihm dienen, das kommt wieder zurück. Es kommt wieder zurück. In Johannes 12, Vers 26 lesen wir Folgendes. Und dieser Vers, der hat mich sehr, sehr, sehr gepackt, als ich das nochmal in der Vorbereitung hatte. Da steht, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren, steht da. So, wir ehren Gott in dem, dass wir ihm dienen und ihm sagen, wir wollen, dass du bekannt wirst in unserer Gesellschaft. Wir wollen, wenn ich jetzt beispielsweise hier putze oder sowas, dann möchte ich, dass es schön sauber ist, damit deine Leute sich hier wohlfühlen und so. Ne? Also immer diese Motivation zu haben, okay, dein Wille, so das was du willst. So, ne? Wir geben ihm damit Ehre. Und dann heißt es, dass der Vater uns ehren wird, wenn wir das tun. Es ist also so, auch hier letzten Endes, nicht nur eine Konsumentenhaltung, sondern wir geben und wir empfangen, wir geben und wir empfangen. Gott hat uns gegeben, deswegen geben wir ihm und er gibt uns zurück. So, und das geht die ganze Zeit so. Und das ist einfach klasse. So, der letzte Teil ist doch der Hammer. Wer Jesus dient, bekommt die Belohnung von seinem Papa. So, ja? Doch hier möchte ich nochmal sagen, dass wir sehen, dass es tatsächlich der zweite Teil ist mit der Ehre. Das ist der zweite Teil, da geht ja noch was davor. Ne? Du wirst tatsächlich nur dann eine Belohnung bekommen, ja? Wenn du Teil 1 erledigt hast. Wenn du Jesus dienen willst, musst du ihm nachfolgen. Das ist das Erste, weil hier sehen wir schon, dass es ineinander verwurzelt ist und auch in der Reihenfolge meinetwegen. Ne? Nachfolge ist ein breites Thema. Ja? Es hat viele Facetten, die wir lernen dürfen. Und Nachfolge bedeutet tatsächlich, seinen Willen über den eigenen zu stellen. Das betrifft unsere Einstellung zu Liebe, zu Menschen, Sexualität und so weiter. Seinen Willen über unseren eigenen Willen zu stellen. Ne? In jedem Bereich. So, das ist Nachfolge, seinen Willen darin zu erkennen, in jedem Bereich unseres Lebens. Zu wissen, okay, Gott, was willst du eigentlich, was ich mit diesem Bereich meines Lebens anfange? Und ihn halt immer besser kennenzulernen in diesem. Es ist ein Bereich, der riesig ist. Ansonsten ist man irgendwie nur fasziniert, aber kein Nachfolger. Weil ich glaube, dass Nachfolge wirklich sichtbar ist in unserem Leben. Während wenn wir nur fasziniert sind von Jesus, wir auf der Stelle treten werden. Weil wir denken, okay, Jesus war ein cooler Typ, Punkt. Wird uns aber nicht weiterbringen. Jesus war ein cooler Typ, aber er fordert auch etwas von uns, dass wir ihm nachfolgen mit unserem ganzen Leben. Und wenn wir damit anfangen, wird man Veränderungen in unserem Leben sehen. So, das ist also etwas, das bewegt sich. Okay, im Matthäus-Evangelium lesen wir ja auch von dem reichen Jüngling. Ne? Ich möchte jetzt die Geschichte nicht vorlesen, aber hier sehen wir dieses Faszination gegen Nachfolge. So, weil der kommt und sagt, Herr, ich will dir nachfolgen, was soll ich tun? Und Jesus sagt zu ihm, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren Und da sagt er, habe ich alles gemacht, habe ich alles gemacht. Und dann sagt Jesus, aber eines fehlt dir noch, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Krasses Beispiel. Ne? Und wir dürfen hieraus jetzt nicht eine Lehre machen, zu sagen, okay, jetzt müssen wir alles verkaufen, was wir haben und sowas und es den Armen geben, weil dann verschiebt sich das nur. Dann gibt es Leute, die haben halt alles von uns bekommen und dann sind wir selber arm. Ist jetzt auch nicht so praktisch. Aber okay, darum geht es aber auch nicht. Sondern einfach, okay, Jesus sagt ihm genau das, weil er wusste, in diesem Bereich hat er eine größere Leidenschaft als für Gott. Und wenn er bereit ist, das aufzugeben, dann darf er mir nachfolgen. Dann ist er mit mir unterwegs. Er fordert ihn heraus an dieser Stelle und der reiche Jüngling, heißt es, ging betrübt weg. So, war krass, war auf jeden Fall krass. So, wenn wir Jesus anschauen, dann denken wir sofort an Liebe. Wir denken sofort an Jesus, der es gut mit uns meint, der wirklich das beste Leben für uns vorbereitet hat und so weiter. Ist auch so, zu 100%. Und manchmal wird er uns aber sowas von herausfordern. Und da, genau in diesen Punkten, zeigt es, wie stark wir in der Nachfolge sind. Genau in diesen Punkten zeigt es genau das. Wenn er von uns etwas fordert, was uns so herausfordert und was vielleicht auch nicht unbedingt mit angenehmen Gefühlen verbunden ist. Das ist so das Erste, was Jesus hier sagt. Ja? Wir singen das ja auch in einem Lied. Ne? Ich bin entschieden, Jesus zu folgen, niemals zurück. So, ne? Das ist so, das ist auch gut. Lass uns das verwurzeln in unserem Leben. Und das ist das Erste. Und dann sagt er, wenn das mit der Nachfolge so okay ist, so, ne? Du folgst mir nach, du bist bestrebt danach, meinen Willen kennenzulernen, du bist mit mir unterwegs, das ist super. Das heißt im Übrigen, dass es nicht perfekt sein muss, bis du etwas machen darfst für ihn. Dann würden wir auch alle auf der Stelle treten. Ne? Das heißt es nicht. Aber zumindest ein Streben in dir, zu sagen, ich will das tun, was Gott von mir will. Ich will so sein wie Jesus letzten Endes. Ne? Ich möchte ihm ähnlicher werden. Darum geht's. Und dann kommt es, da wo ich bin, soll auch mein Diener sein, sagt Jesus. Ne? Und da bin ich kurz hellhörig geworden, ist mir noch nie aufgefallen vorher. Ich nehme euch mal mit in meinen Gedanken. So, ne? Mir ist so ein Gedanke gekommen, und zwar eine Frage, die sich mir gestellt hat. Wenn er sagt, da wo ich bin, soll auch mein Diener sein, habe ich mir die Frage gestellt, weiß ich denn, wo Jesus jetzt gerade ist? Wo er mich jetzt gerade haben will. Denn oftmals drehen wir das eher um und das stimmt auch, überall wo wir hingehen, ist Jesus auch, weil er in uns lebt und um uns herum ist und so weiter. Und ich würde es ja verstehen, dass überall wo mein Diener ist, da bin auch ich. Diesen Satz hätte ich verstanden. So, ne? Den hätten wir kurz abhandeln können. Aber hier steht, denn da wo ich bin, ist auch mein Diener. Also umgedreht. Und dann ist die Frage, die wir uns hier stellen dürfen, wissen wir denn, wo Jesus jetzt gerade in unserem persönlichen Leben ist. Und das heißt, wissen wir, was er von uns will? Wissen wir, was er durch uns gerade machen will? Ob wir gerade am rechten Ort sind? Und ich spreche jetzt von der persönlichen Sache. Ne? Ich spreche jetzt nicht von, dass du umziehen musst oder was auch immer, sondern es geht mir eher um den Standpunkt in deinem Leben. Also wenn Jesus das von dir fordert, dann solltest du das schon tun. Aber es geht mir darum, wie sieht es in deinem Leben aus? Wo stehst du gerade? Wo ist Jesus gerade am Wirken? Und wo will Jesus vielleicht, dass du gerade einen Schwerpunkt in deinem Leben setzt? Und das ist doch mal interessant, diese Frage. Dort, wo mein Diener ist, da bin ich, steht da nicht, sondern dort, wo ich bin, da ist auch mein Diener. Okay. Ja, ne? Hier sind wir wieder beim Begriff des Dieners. Er hört auf seinen Herrn. Wissen wir, wo er ist? Wissen wir, was er von uns will? Hören wir auf ihn und sagen, okay, Jesus, ich habe gehört, ich soll jetzt dort und dorthin, weil du da gerade jetzt bist. Und dann gehe ich dahin und mache es, was er von mir will. Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Jesus ist jemand, der nie etwas gesagt hat, was er selber nicht gelebt hat. Ja? Er hat alles genauso gelebt und deswegen sehen wir auch folgende Aussage von ihm in Markus 10, Vers 45. Da sagt er, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. So, das hat er gesagt. Ja? Er ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Und dennoch wissen wir, dass ihm gedient wurde, trotz allem. Ne? Wir lesen von den Engeln bei der Versuchung, dass ihm gedient wurde. Wir lesen, dass die Jünger für ihn einiges erledigt haben und sowas, um ihm zu helfen, auch in seinen Dienst da zu leben und so. Ne? Da sehen wir einfach so, okay, es wurde ihm zwar schon gedient, aber deswegen ist er nicht gekommen. Das war nicht seine Priorität, sondern seine Priorität war, dass er gibt. Und weil er gegeben hat, hat er auch empfangen. So, also wir sehen es bei Jesus genauso. Sein Fokus war zu dienen und er diente in der radikalsten Art und Weise. Bis zu dem Punkt diente er uns, wo er am Kreuz für uns gestorben ist. Und er hat uns auch gedient in dem Punkt, wo er wieder auferstanden ist. Wo er die Sünde besiegt hat in unserem Leben. Ich meine, so, an den Dienst kommen wir nicht ran. Wollen wir auch nicht. So, ne? Aber wir wollen in dieser Freiheit leben, die er für uns erkauft hat. Diese Botschaft vom Tod Jesu. Und seiner Auferstehung, und die wir ja in 2 Wochen werden wir seine Auferstehung feiern. Da haben wir ja Ostern, jawohl. So, das ist mega. Das beschreibt eigentlich auch unsere Aufgabe. Diese Botschaft von Jesu Tod und Auferstehung beschreibt eigentlich unsere Aufgabe, weshalb wir das hier machen, was wir hier gerade machen. Warum wir einen Gottesdienst feiern und ihn ehren, warum wir manchen Menschen von ihm erzählen und so weiter. Es hängt alles damit zusammen, was an Golgatha geschehen ist. Dass er für uns gestorben ist, dass er uns frei gemacht hat von Sünde. Darum geht's doch. Und weil er möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Unser Dienst ist es, Jesus bekannt zu machen. Und das heißt, ja, wie kann man denn putzen und Jesus dadurch bekannt machen? Das ist einfach nur eine Wertschätzung den Menschen gegenüber. Und Gott hat die Menschen gewertschätzt. So, nur zu zeigen, so durch Predigen und so ist uns klar, da kann man schon von Jesus erzählen und sowas, aber in jedem Bereich, den wir hier machen, ob du jetzt Kaffee verteilst oder ob du, was weiß ich, mit deinem Nachbarn einfach über Jesus sprichst oder. Es gibt keinen Mehrwert, weniger Wert oder was auch immer. Gibt es nicht. Sondern es sollte aber alles dem Ziel dienen, dass Jesus geehrt wird und dass Jesus bekannt wird. Jeder in seinem Umfeld hat die Antworten, die es benötigt. Also wenn du Nachbarn hast und so, was die nicht glauben, du bist derjenige, der glaubt, du weißt, worum es geht. Wir haben Verantwortung für Menschen, die uns Jesus anvertraut hat. Jesus hat so viele Zusprüche gegeben, was wir erleben können. Lasst uns glauben, dass es geschieht in unserem Leben. Die Aufgabe ist, und da erinnere ich an die Römerstelle, dass wir brennend im Geist sind. Das gehört dazu und das ist wichtig, dass wir nicht müde werden in dem, was wir tun. Alles, was wir in unserer Gemeinde machen, hat letzten Endes nur das Ziel, dass wir nah an Gott und nah an Menschen sind. Genau das, was unsere Vision beschreibt. Es geht um Beziehungen, um gelebte Beziehungen. Die Beziehung von Mensch zu Mensch, aber auch von Gott zu Mensch. Und das ist etwas, und von Mensch zu Gott. Das ist etwas, was wir sehen wollen, wofür wir hier das hier alles machen. Das führt außerdem dazu, dass unser Dienst, den wir machen, wenn wir anfangen zu geben, wenn wir anfangen, diese Mentalität auch immer mehr in unserem Herzen zu haben, dass wir Geber sind und nicht nur Nehmer, dass wir uns gegenseitig stärken, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir uns gegenseitig aufbauen. Durch Gebet, Prophetie, tiefe Gespräche und so weiter. Es ist alles möglich, deinen Nächsten aufzubauen. Auch das ist unsere Aufgabe, auch das ist das, was wir tun sollten. Dürfen, besser gesagt. Denn wir profitieren ja voneinander und wir lernen voneinander. Die Frage stellt sich dann auch, und das ist auch eine Frage, die müssen wir jeder für uns selbst beantworten und man wird es nicht kontrollieren, versprochen und so weiter, aber das ist etwas, was du in deinem Leben einfach dich selbst fragen darfst. Wie sieht denn dein Sonntag aus? Wie sieht es aus, wenn du zum Gottesdienst kommst? In welcher Haltung kommst du in den Gottesdienst? Bist du ein Nehmer oder ein Geber? Und ich weiß darum, dass es Phasen gibt, wo man mehr empfangen muss als geben kann. So, ne? Das ist wichtig zu wissen. So, ne? Aber halt trotzdem sich diese Frage zu stellen, wenn wir in unserem Alltag hineinkommen, wenn wir an so einen Punkt kommen, wo eigentlich alles gerade ganz gut ist, mit welcher Haltung sind wir im Gottesdienst? Sind wir Geber oder Nehmer? Und Sprichst du Leben in deinen Nächsten oder machst du etwas kaputt? Das ist alles diese Frage, kommt da hinein. Wie sieht dein Sonntag aus? Wenn Jesus sagt, dass wir Diener sind, dann hat das was mit einem, letzten Endes mit einem aktiven Leben zu tun. Ne? Es hat nicht viel mit Passivität zu tun. Du kannst nicht dienen, ohne dich zu bewegen und bereit zu sein, es umzusetzen. Zu welchem Gemeindetypen zählst du? Zu welchem zähle ich? So, ne? Ich will mich hier nicht ausklammern, sondern jeder von uns muss sich fokussieren, Sonntag für Sonntag. Was ist das? Was ist unsere Erwartung? Bist du einer oder sind wir welche, die sich in die Reihe setzen und alles verfolgen, was um uns herum passiert? Vielleicht erwarten wir sogar, dass jemand auf uns zukommt und uns was Gutes sagt oder wir hoffen es oder wie auch immer. Oder werden wir selber aktiv und sind diejenigen, die vielleicht eine Gebetserhörung für unsere Nächsten sind? Wer sind wir? Im Korintherbrief steht Folgendes: Wie ist es nun, Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zur Erbauung. Andere Übersetzungen nennen es, ein jeder habe etwas. Ja? Ein jeder habe etwas. Das Ziel, die Aufgabe ist Erbauung und Ermutigung des Nächsten. Ein jeder habe etwas. Und dann nennt er Beispiele, Psalmen, Lehre, Offenbarung, Zungenrede, Auslegung, alles Sachen, die er vorher auch in 1. Korinther 11 durchgegangen ist mit den Geistesgaben. Die kommen da drin vor. Das Entscheidende hier dran ist, dass Paulus das voraussetzt. Er sagt, es wäre schön, wenn ihr zusammenkommt und jeder vielleicht etwas hätte, sondern er sagt so, wenn ihr zusammenkommt, dann habe jeder etwas. Ne? Also das ist so, kommt mit in dieser Haltung schon zu kommen. Wir müssen das folgendermaßen betrachten. Du brauchst auf jeden Fall in deinem Leben Input. Ja? Du brauchst eine gute Predigt und ein prophetisches Wort über dein Leben, das brauchst du einfach. So, ne? Du wirst dadurch ermutigt und das bringt vielleicht auch eine Richtung in dein Leben rein, was dir gut tut und was dein Umfeld gut tut und so weiter. Es muss nur irgendwann von dir zu anderen fließen. Wir sind kein Staudamm. Ja? So, also wir sind nicht irgendwelche Leute, die das alles in uns irgendwie versuchen zu halten. Dazu sind wir nicht gemacht worden, sondern wir sind dazu gemacht, dass es weitergeht. Wir sind kein Staudamm. Wir sind eher ein Fluss. Ja, wir sind Leute, die es weitergeben. Wir empfangen und geben weiter. Empfangen, geben weiter, empfangen, geben weiter. Und wir können von Gott empfangen, wir können von unserem Nächsten empfangen, wie auch immer, aber wir geben es weiter. So, letzten Endes ist Gott eh derjenige, der Urheber alles, von allem ist. Ne? Okay. Es muss fließen, ansonsten ist der Strom unterbrochen. Wir sprechen davon, dass wir gerne mehr mit Gott erleben wollen. Das Problem ist hierbei, dass wir oftmals wollen, dass es an uns geschieht. Aber dass wir uns selten vielleicht in der Position sind, dass wir dafür verantwortlich sind, dass jemand anderes das erlebt. Weil Gott es uns aufs Herz gelegt hat. Wenn wir mehr mit Gott erleben wollen, dann müssen wir den Blick von uns wegheben und auf das schauen, was willst du, Gott? So, ich kenne diese Haltung so gut, ja, ich kenne das so gut, dass ich irgendwie dann in einen Gottesdienst gehe und denke so, jetzt will ich aber was für mich empfangen. Und wenn ich daran denke, ich möchte was mit Gott erleben, oh, das wäre so schön, wenn ich irgendwie ein prophetisches Wort bekomme oder was auch immer. Und in dieser ganzen Erwartungshaltung, die ich in diesem Punkt dann vielleicht habe, fehlt mir nämlich etwas und das ist die Aufmerksamkeit, was Gott vielleicht gerade von mir möchte, was ich tun soll. Ein jeder habe etwas. Ja? Das Christentum funktioniert so, dass wir uns gegenseitig ermutigen. So, das soll niemanden in einen Zwang hineinführen, das bringt auch nichts. Ne? Das ist halt die Sache, die ich meine. Es gibt Phasen, da müssen wir tatsächlich mehr empfangen, als was wir geben können. Ne? Das ist wichtig. So, das ist total wichtig, weil wo nichts ist, kann auch nichts weitergegeben werden. Ne? Wenn du dich leer fühlst, dann musst du halt erst wieder erfüllt werden. So, ne? Das ist einfach so. Aber wir können es nicht aus uns selbst heraus produzieren, aber wir dürfen Gott darum bitten, uns zu gebrauchen und er wird es dann auch tun. Bloß man muss halt schauen, wie bin ich jetzt in der besten Phase meines Lebens vielleicht gerade. So, ne? Ich gehe wirklich von diesem Punkt aus. Ich sage das jetzt immer einfach alle Mal, damit ich nicht immer hin und her springen muss. So, ne? Es geht mir wirklich darum, es geht dir gut, du bist mit einem guten Tank unterwegs und du bist ganz normal hier im Gottesdienst. Mit welcher Haltung? Diese Johannesstelle, dort wo er ist, sollen wir sein. Sei aufmerksam und sei aktiv, hör auf seine Stimme. Es hat nichts damit zu tun, dass man hier vorne stehen darf oder was weitergeben kann oder was auch immer. Damit hat es überhaupt nichts zu tun, sondern die Gelegenheiten, die sich bieten, beim Schopf zu packen, die da sind. So, ja? Die besten Gelegenheiten zu wirken sind nicht diejenigen, wo du vor einer Gruppe stehst, sondern wo du vor dem Einzelnen stehst und etwas weitergeben kannst. Das sind die besten Gelegenheiten. Du hast wunderbare Möglichkeiten, im Geistlichen zu dienen, und das jeden Sonntag, und zwar vor dem Gottesdienst, während der Lobpreiszeit oder nachher im Café. Du kannst an diesen Punkten kannst du immer ermutigen und vielleicht, wie auch immer, tut Gott gerade da was durch dich. Und glaub mir, das Tolle ist, wenn du jemand anderes ermutigst und er wird tatsächlich ermutigt, dann wirst du selber ermutigt. Das ist echt wunderbar. Okay. Wenn du nicht weißt, wie du dienen kannst, was du tun kannst, dann frage Gott, was willst du, was ich tue? Warum, und das ist diese Frage, die man sich immer wieder stellen darf, warum bin ich jetzt gerade in diese Zeit hineingeboren? Warum wohne ich hier? Warum bin ich in dieser Gemeinde? Was hast du vor mit mir? Was ist dein Wille? Frag ihn und du wirst eine Antwort bekommen, da bin ich mir sicher. Probier das aus. Ich gebe dir mal eine Herausforderung und du darfst selbst entscheiden, ob du das willst oder nicht. Aber nächste Woche Sonntag haben wir, wie es halt so ist, haben wir wieder Gottesdienst. So, ne? Und wir haben die Möglichkeit, Folgendes zu machen. Und das ist einfach nur eine Aufgabe, musst du nicht machen, wie gesagt, aber ich möchte dich ermutigen, das vielleicht zu tun. Und zwar, bevor du in den Gottesdienst kommst, frage Gott, für wen soll ich beten? Hast du etwas für eine Person vielleicht, mit der ich reden soll und dir etwas von dir weitergeben soll? Frage Gott, was kann ich heute in diesem Gottesdienst für dich tun? Das Wunderbare an uns als Gemeinde ist doch, wir sind hier in einem geschützten Rahmen. Ne? Und wir wissen, wir sind hier alle unterwegs mit Jesus. Und sowas. Und das heißt, wenn du glaubst, du hast was von Gott empfangen und gibst es weiter und es haut nicht hin oder sowas, dann weiß dein Gegenüber ganz genau, du bist auf der Reise. So, ne? Aber du warst mutig, du hast es getan. Ich möchte dich wirklich ermutigen, aufmerksam zu sein und vor dem Gottesdienst schon Gott zu fragen, was kann ich für dich tun heute? So. Und es soll nicht ausarten in, was ich dir schon immer mal sagen wollte. Ja, das ist auch ganz wichtig, so, ne? Dass wir nicht hier anfangen irgendwie so, das wollte ich schon immer mal loswerden und jetzt verpacke ich das hier so in dem, was Gott jetzt gerade sagen möchte. So, ne? Das ist nicht gut, das sollten wir lassen. Okay, also frag Gott nächste Woche, hör auf ihn und schau, wohin er dich führt. Und kannst auch heute damit anfangen, aber ich wollte dir Zeit lassen. So, ne? Okay. Ein ganz wichtiger Faktor des Dienens ist auch die Gastfreundschaft. Und da kommen wir zum wichtigen Punkt, der auch in unserer Vision verankert ist. Wenn du hier deine Heimatgemeinde hast und du dich hier wohlfühlst und hier mitarbeitest oder mitarbeiten willst, dann ist das super und wir freuen uns und das ist genial, dass du hier dabei bist. Mega. Wirklich, freuen wir uns. So, ne? Aber du musst dir bewusst machen, dass du auch dadurch eine Verantwortung hast. Und zwar, wenn das hier deine Heimat ist, ist automatisch jeder Gast, der durch die Tür kommt, ist auch dein Gast in diesem Moment. Du bist Gastgeber. Deine Prinzipien, wie du mit Gästen umgehst, wenn du zu Hause bist, sollten hier ähnlich sein. Ja? Nämlich Gäste wahrnehmen, mit ihnen reden und ihnen Gutes tun. So, also ich hoffe, ihr geht so mit euren Gästen nochmal, weil ich denke schon. So, ne? Unsere Gemeinde soll ein Ort sein, an dem Gäste sich willkommen wissen und nicht nur fühlen. Wenn wahres Interesse jedem Gast entgegengebracht wird, ist da die Chance, dass Menschen eine Heimat finden, die vielleicht vorher heimatlos waren. Ich möchte niemals von Gott hören, und das möchte ich persönlich wirklich niemals von ihm hören, dass er zu mir sagt, es gab da eine Person, die war vorbereitet, aber du hast sie nicht wahrgenommen, sodass sie wieder, dass sie nicht wieder in einen Gottesdienst gegangen ist. Das möchte ich von Gott nicht hören. So, ne? Und ich glaube, das will keiner von uns hören. Und da sitzen wir in einem Boot. Ja? Das ist unser Dienst, da gehören wir zusammen, dass wir Gastfreundschaft leben. Und Gastfreundschaft ist dann effektiv, wenn die ganze Familie mitmacht, oder? So, und wenn wir uns als Familie sehen, lasst uns das leben. Und ich muss euch aber hier in diesem Punkt, muss ich euch, und das mache ich auch gerne, muss ich euch loben. Muss ich euch wirklich loben. So, ne? Wie viele Leute sich hier wohlfühlen, die durch diese Tür kommen. Wie viele Leute hier tatsächlich schon ihr Zuhause gefunden haben. Das liegt an euch. Und das ist wunderbar. Und lasst uns diese Haltung nicht verlieren. So, ne? Ich sage auch manchmal Sachen, damit uns bewusst wird, dass wir da jetzt nicht in eine Routine reinkommen und das vielleicht irgendwie aus dem Fokus verlieren. Aber es ist wichtig, dass wir das leben und dass wir das in unserer Gemeinde sehen. Jeder von uns ist letzten Endes Gastgeber. So, jetzt habe ich viel über Dienen und Dienst gesprochen, aber es gibt auch eine Problematik, auf die ich hinweisen will. Und die ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen, wenn wir anfangen zu dienen. Nämlich, der Dienst ist nicht deine Identität. Dienst ist nicht deine Identität. Du bist nicht in erster Linie ein Diener, sondern ein Kind Gottes. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. So, wir sehen das an folgender Bibelstelle. In Galater 3, 25, 26, da heißt es, nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. So, ne? Es gibt eine andere Stelle, wo es heißt, dass wir nicht mehr Knechte sind, sondern Kinder Gottes. Es gibt so viele, viele Hinweise darauf. Gott wird dich und mich erstens nicht zum Dienst zwingen, noch wird er uns treiben da drin. Aber er wird etwas in uns anzünden, weshalb wir dienen wollen. Und hier kommt deine Identität ins Spiel. Du bist ein Kind Gottes, wodurch du Privilegien hast, dass Gott bei dir ist und er dich wachsen lässt und so, ja. Und wenn du erkennst, dass du Kind bist, dann wirst du gerne dienen, denn du möchtest deinen Vater glücklich machen und du möchtest, dass das, was du in deinem Vater, in Gott gefunden hast, dass andere Menschen das ebenfalls erleben. Deswegen hängst du dich auf einmal rein. So, aber das kommt aus dieser Identität des Kindes heraus, dass wir ein Kind Gottes sind. Wenn unsere Identität am Dienst hängt, an der Aufgabe, die wir haben, dann geht das sehr schnell einher mit Enttäuschungen, mit Rückschlägen und so weiter. Weil wenn dann etwas nicht klappt, aber deine ganze Identifikation da drin ist, in dem, was du tust und nicht in dem, wer du bist, dann macht das etwas in dir kaputt. Du wirst schnell enttäuscht werden. Aber oder du wirst überheblich. Das wäre die andere Sache, wenn etwas ganz gut klappt. So, wenn deine ganze Identität in einen Dienst gekoppelt ist. So, und da muss man sich immer und immer wieder mal neu reflektieren. Wir Menschen werden auch weiter geliebt von Gott, wenn etwas mal nicht klappt. So, und das ist bei Kindern doch eigentlich genauso. Ne? Kinder werden auch weiter geliebt, wenn sie auch mal daneben liegen. Hoffe ich. Okay, ich möchte so langsam zum Abschluss kommen und ich möchte dich wirklich ermutigen, anzufangen, wirklich Schritte zu gehen und dich auch nicht davon abhalten zu lassen, dass mal etwas nicht klappt, so, ne? Sondern wirklich Schritte zu gehen und zu sagen, okay, ich will mehr ein Geber sein als ein Nehmer. Das ist das, was wir in unserer, was wir heute lernen wollen. So, ne? Und es gab mal, ich habe den Namen sicherlich schon mal gehört, es gab mal diesen Thomas Alva Edison, ne? So, ne, wir gucken nur mal an die Decke, sehen Licht und denken uns, ach ja, danke. So, ne? So, er hat nicht das Licht erfunden, aber er hat die Glühbirne erfunden. So, ne? Das Licht hat immer noch Gott erfunden, das ist auch gut so. Das hat er erfunden. So, ne? Und es gab mal einen Mann, der war sehr nah an ihm dran. Leider habe ich die Quelle nicht mehr gefunden, aber ich habe die Geschichte mal gehört und deswegen gebe ich sie weiter. Und ich weiß auch nicht mehr, wie dieser Mann hieß. Und der war sehr nah an ihm dran und hat, ich glaube, über ihn sogar geschrieben und so. Er wurde mal gefragt, dieser Mann, der sehr nah an diesem Thomas Alva Edison dran war, was hat sich am meisten an ihm fasziniert? Und er sagte nicht, etwa sowas wie die Erfindung der Glühbirne oder die Anfänge vom Telefon sind auch bei ihm zu finden und so. Aber halt, ne, so verschiedene Sachen hat er gar nicht gesagt, sondern er meinte, was mich am meisten an ihm fasziniert hat, war der Müllberg vor seinem Fenster. Vor seinem Erfinderräumchen, so dieser Riesenhaufen, das war nämlich ein Riesenhaufen an Sachen, die nicht geklappt haben, die er erfunden hat, die aber nicht funktioniert haben. Viele, viele, viele Rückschläge, richtig hochgestapelt. Wir würden die Krise bekommen, wenn wir das bei uns sehen würden. Aber so war es halt bei ihm, ja. Also totaler Haufen an Sachen, die nicht funktioniert haben. Bloß daran denkt heute ja keiner mehr, ne? Sondern wir denken daran, ey, der hat die Glühbirne erfunden, so, ne? So, und das heißt, lass uns mal das mal als Bild nehmen für das, wie wir dienen. Es wird nicht alles immer sofort klappen. So, ne? Und wir werden mit Niederlagen zu tun haben. Und da ist es wichtig, wie gesagt, zu verstehen, wessen Kind bist du eigentlich? Bist du das Kind deines Dienstes oder das Kind Gottes, der sagt, hey, mach noch einen Versuch. So, ne? Probier es nochmal aus. Geh nochmal vorwärts. Mach es einfach. So, ne? Und dann kann unser Weg zwar mit Niederlagen auch gepflastert gewesen sein, aber wenn es nur ein Mensch durch deinen Mut, durch diesen Punkt, dass du einfach gesagt hast, ich möchte etwas geben, wenn nur ein Mensch dadurch zu Jesus kommt, dann hat es sich doch gelohnt, oder? Oder wenn du einen Menschen nur ermutigt hast, oder. Ja, also dieses einfache, lass uns auf diese Siege schauen, die wir haben mit Gott. Ne? Und wenn wir lernen, wer lernt, macht auch mal Fehler. Und wir lernen unser Leben lang und wir werden immer wieder mal mit Fehlern zu tun haben. So. Aber lass dich davon nicht abhalten, Gott zu dienen und ihn einfach auf ihn zu hören und zu sagen, okay, ich möchte es trotzdem tun. Weil du jetzt dich vielleicht einmal verhört hast bei Gott, heißt es nicht, dass du dich immer wieder bei ihm verhören musst. Das ist keine Regel da drin. Irgendwann mal klappt es und dann hast du eine Glühbirne erfunden, sozusagen. Dann wird es hell. Ja? Okay. Ich möchte dich wirklich ermutigen, mehr aus deinem Sonntag zu machen und mehr aus deinem Alltag zu machen. Und ich möchte mich genauso ermutigen, weil ich will einfach mehr sehen. Ich will mehr sehen von Gott. Und dein Mut, etwas zu tun, was Gott von dir will, kann den Tag oder das Leben eines anderen retten. Nur wenn wir mutig sind. Nur wenn wir es wirklich sagen, okay, ich gehe diesen Schritt und ich weiß nicht, was passiert. Ich möchte nochmal beten.